Schönen guten Abend Ihnen zu Hause, schönen guten Abend auch hier in der Runde. Herzlich willkommen zu Wild umstritten. Heute am 2. Mai möchten wir insbesondere bei den heutigen Gästen auch noch ein wenig über den 1. Mai gestern sprechen. Dann rund 420.000 Menschen im Land sollen von schwerer Ernährungsarmut betroffen sein. Und schwappen die antisemitischen Proteste an den US-amerikanischen Universitäten womöglich auch auf Europa und zu uns über. Das besprechen wir mit Tamita Pressler, Journalistin bei der Neuen Zürcher Zeitung, früher auch hier bei der Kronenzeitung. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Dann begrüße ich sehr herzlich Reinhold Mitterlehner, Vizekanzler AD und ehemaliger ÖVP-Bundesparteiobmann. Schön, dass Sie da sind.
Guten Abend.
Und wir freuen uns sehr über Sie, Christian Kern, Bundeskanzler AD und ehemaliger SPÖ-Bundesparteivorsitzender. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Thema 1, der 1. Mai, der ist für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nicht nur ein ganz besonders hoher Feiertag, sondern auch eine Art Leistungsschau. Dieses Mal ist der 1. Mai aber auch zu einer Art Fernduell geworden. Und zwar ganz konkret zwischen SPÖ-Chef Andreas Babler am Wiener Rathausplatz und FPÖ-Chef Herbert Kickl am Urfahner Jahrmarkt in Linz.
Es gibt zwei große Richtungsentscheidungen, nämlich alles zu tun, um die autoritäre Wende in diesem Land zu verunmöglichen. Alles zu tun, um aufzustehen, um Schwarz-Blau keine Perspektive oder Blau-Schwarz zu geben. Es ist ein Versprechen, das wir tragen.
Ich kann euch sagen, das wird ein blauer Wirbelwind werden. Das wird ein blauer Wirbelwind werden, der durch dieses Land fährt und dann endlich einmal frische Luft in diesen Mief und in diesen Moder des politischen Systems hineinbringt und der dann einmal ordentlich ausputzt bis in die letzten Enden dieser Republik. Das wird unser Konzept sein.
Herr Kern, der eine warnt vor einer schwarz-blauen, vor einer autoritären Wende und der andere droht mit einem blauen Wirbelwind. Wahlkampf 2024.
Ja, man muss dazu sagen, der 1. Mai ist ein Event und ein Ereignis, das dient zunächst einmal der Selbstvergewisserung der Parteien. Also man braucht jetzt nicht alles auf die Goldwaage legen. Fest steht, unsere Demokratie ist zerbrechlich und ich denke, es ist absolut richtig, darauf hinzuweisen, dass wir Respekt vor den Institutionen und den Grundrechten brauchen und die Institutionen schätzen müssen, die wir dafür benötigen, um das sicherzustellen. Und ich musste etwas schmunzeln, beim Herrn Kickl wird Sie nicht überraschen, aber da spielt jemand den Rächer der Enterbten, kritisiert das System in Grund und Boden mit dem Spitzenkandidaten bei der EU-Wahl an seiner Seite. Und wenn man sich die Biografien dieser Leute anschaut, die waren ihr ganzes Leben noch nie woanders als vom Steuerzahler finanziert. Also dass gerade die so verzweifelt sind, ist ja eine besondere Pointe. Aber das muss man ernst nehmen und insofern finde ich diesen Diskurs im Land auch sehr wichtig.
Autoritäre Wende, die erwähnt Andreas Babler, und ich finde spannend, was Herr Kern sagt, dass er natürlich ein bisschen zur Selbstvergewisserung zählt. Aber fürchten Sie zum Beispiel eine autoritäre Wende, so wie Herr Babler?
Ich finde, eine autoritäre Wende sehe ich eigentlich jetzt nicht wirklich. Ich meine, die Demokratie ist stark genug und der Rechtsstaat in Österreich gut verankert. Aber es ist halt klar, dass da eine Positionierung erfolgt, gerade bei solchen Anlässen wie beim 1. Mai. Und ich war ein bisschen erstaunt jetzt über das Outfit vom Kickl. Das passt gar nicht so zu einem Urfahrmarkt. Der schaut eher aus wie ein indischer Sektenführer da mit diesem Schwarz-Weiß. Aber im Endeffekt versucht halt jeder mal natürlich auch eine bestimmte Empathie beim PT-Wähler zu erreichen. Und schmeiße ich halt hin die autokratische Entwicklung möglicherweise und auf der anderen Seite die Wende. Ja, ich würde es nicht allzu dramatisch, allzu ernst nehmen. Passt einfach zum 1. Mai und dieser Art Vorpositionierung jetzt, bevor der Wahlkampf so richtig losgeht.
Frau Pressler, so vor dem Blauen, vor einer autoritären Wende wird eigentlich schon öfter gewarnt. Vor Schwarz-Blau 2017 hat es durchaus ähnliche Warnungen gegeben. Da ist dann viel gekommen mit Schwarz-Blau, aber wohl nicht die autoritäre Wende, oder schon?
Naja, sie hatten noch nicht so lange Zeit.
Ja, okay,
also es ist ja nicht so, wenn man sich das Ibiza-Video anschaut und wenn man sich auch die Chats anschaut, die jetzt rauskommen, dass es nicht versucht worden ist. Also je nach Definition, wie man das Wort autoritär definiert, aber definitiv die Einflussnahme einer oder die versuchte Einflussnahme einer politischen Partei in unabhängigen Medieninstitutionen ist für mich zumindest der Versuch, Autoritarismus in Richtung Autoritarismus zu gehen. Das ist das eine, das ist nicht versucht versucht haben. Und das andere ist schon, und das sehen wir auch in Demokratie, in Indizes, ist nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt herrscht ein Rückgang der Demokratie seit, wenn ich es richtig im Kopf habe, ungefähr 10 Jahren. Also seit ungefähr 10 Jahren wird die Welt ein weniger demokratischer Ort. Spezifische Daten zu Österreich habe ich nicht im Kopf, aber es ist schon so, dass wir jetzt auch in einem anderen globalen Kontext eingebettet sind, als das vor 7 Jahren der Fall war. Und dass allgemein eine Stimmung herrscht von, naja, vielleicht ist diese Sache mit der Demokratie eh gar nicht so wichtig. Und vielleicht haben Autokraten schon einen guten Punkt, weil bei denen scheint es ja ganz gut zu laufen.
Ja, weil das ja die Leute sind, die durchgreifen können, oder, Herr Kern?
Genau, das sind die Staaten.
Also das heißt, wir haben ja Probleme und offensichtlich können das nur bestimmte Parteien dann lösen. Sehen Sie da auch so die Demokratie wirklich so unter Beschuss, wie Frau Pressl das meint?
Also ich denke, man muss ganz klar sehen, dass solche Entwicklungen nicht über Nacht passieren mit einem Big Bang, sondern sozusagen die Erosion der Demokratie und der Grundrechte kommt meistens erst auf leisen Pfoten, aber doch konsequent, wenn man so will. Wir haben schon in dieser ersten Phase dieser türkis-blauen Zusammenarbeit erlebt, dass die Justiz unterwandert worden ist, Stichwort Bildner-Check. Wir haben erlebt, dass Medien- und Pressefreiheit ausgehöhlt worden sind, indem man schlicht und einfach sich Journalismus gekauft hat. Auch da laufen die entsprechenden Verfahren glücklicherweise noch. Vor dem Hintergrund haben wir auch gesehen, dass die Verwaltung, eine ganz wichtige Institution, auch ausgehöhlt worden ist mit dem Generalsekretärssystem, oft in der Öffentlichkeit nicht so diskutiert, aber wo man sozusagen den Beamten, die sich auf die Republik eingeschworen haben, die wir darauf eingeschworen haben, wenn man so will, die auf die Seite gestellt und Parteigänger und Willfährige hingesetzt. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass man auf eine Sache schon aufpassen muss. Das Schwierige an dieser FPÖ-Positionierung ist ja, dass alle anderen Parteien sich daran orientieren und dass Politik sich darin findet, davor zu warnen, dass die möglicherweise eine größere Rolle haben. Und die Frage, auf die Sie, glaube ich, hinaus wollten, ist ja auch jene gewesen, ist eigentlich das, was wir als Demokratie heute noch bieten, so leistungsfähig und erfüllt das, was die Menschen erwarten für ein gutes Zusammenleben, eine gute Zukunft ihrer Kinder tatsächlich noch. Und vor dem Hintergrund ist, glaube ich, dieser Diskurs mit der FPÖ, würde ich mich wohler fühlen, wenn wir viel stärker eine Diskussion hätten, was die politische Mitte, das politische Zentrum eigentlich tun kann, damit das Vertrauen wiederhergestellt wird, weil die Wähler der FPÖ im Pauschenbogen als manipulierte durch soziale Medien oder durch Opfer in eine Opferrolle zu drängen, halte ich für falsch. Also ich glaube, das sollte schon bei allen anderen Parteien einen Prozess auslösen, an den Themen zu arbeiten.
Und voll bei Ihnen. Und wenn man sich es gibt ja dazu auch Befragungen von Wählern der FPÖ, warum sie diese Partei wählen. Und das ist quer durch die Bank einfach die Antwort Migration. Und solange keine andere Partei sich traut, dieses Thema anzufassen, werden wir in Diskussionsrunden sitzen und uns fragen, warum denn die FPÖ so.
Über dieses Thema müssen wir jedenfalls auch sprechen. Das werden wir tun. Ich möchte nur ganz kurz ein bisschen bleiben. Nämlich zwei Sachen. Herr Mitterlehner, einmal bei Türkis Blau, da war natürlich Ihre Partei dann auch da beteiligt an womöglich autoritären Tendenzen, beziehungsweise eben auch der zweite Punkt. Die ÖVP sagt ja jetzt da, du mir sind Mitte. Sagen aber viele Menschen, ja, aber eigentlich kopiert sie nur FPÖ.
Naja, also was die Vergangenheit anbelangt, sehe ich schon, dass ein paar autokratische Tendenzen da waren. Und auch jetzt Entwicklungen ist ja angesprochen worden, was denn die Medien anbelangt oder den Rechtsstaat anbelangt, die einfach nicht positiv waren. Ich finde aber trotzdem, dass der Rechtsstaat und die Demokratie stark genug waren, um dem jetzt auch zu widerstehen und die Gerichtsbarkeit,
die Prozesse nicht, dass du
genau, also die Gerichtsbarkeit und so weiter, würde sagen, es ist zwar angegriffen worden, aber im Endeffekt finde ich sie objektiv. Das Zweite in dem Zusammenhang, ja, Sie haben sie glaube ich erwähnt, im Endeffekt, wenn man anschaut, die Studie der Bertelsmann Stiftung vom März, haben sie praktisch in, glaube ich, 237 untersuchten Staaten überall die Tendenzen, was Rechtsstaatlichkeit anbelangt, Medienfreiheit und anderes, negativ oder teilweise negativ entwickelt, schlechter als vor einiger Zeit. Und auch jetzt, was freie Wahlen anbelangt, hat sich da einiges zum Negativen entwickelt. Tendenziell muss ich aber sagen, in Österreich finde ich es jetzt richtiger, die inhaltliche Auseinandersetzung da zu führen. Und das bezieht sich jetzt nicht, nicht nur auf die Nationalratswahl, sondern auch, wenn ich die EU-Wahl anschaue, habe ich den Eindruck, wenn ich die FPÖ-Plakate sehe, den EU-Wahnsinn stoppen und anderes mehr, dass wir schon in Gefahr laufen, dass ich dort nicht mehr Mitgestalter habe, die was Positives einbringen, sondern lauter Frontal-Oppositionelle, die also da die EU kritisieren. Und das passt mir eigentlich so von der inhaltlich konstruktiven Tendenz nicht.
Darf ich nur ganz kurz anwerfen, weil Sie die Plakate angesprochen haben. Das Problem ist einfach, dass es so einfach ist, die menschliche Natur dahingehend zu manipulieren, oder? Weil wir sind einfach als Wesen viel einfacher mitzureißen mit, boah, ist alles so schrecklich und schimpfen und mühsam und so. Und die Konstruktivität fällt uns einfach von Natur aus viel schwerer. Und wenn man gewillt ist, diesen menschlichen Reflex auszubeuten, dann gibt einem das einen enormen Vorteil und da ist die Demokratie anfällig dafür.
Aber Sie haben, Frau Bressler, was sehr Spannendes eben vorhin gesagt, das Thema Migration und der 1. Mai, das finde ich sehr sympathisch, wird auch immer wieder als rotes Weihnachten ein bisschen bezeichnet. Und wenn wir in diesem Gedankenspiel bleiben, dann hat Andreas Babler natürlich, überspitzt formuliert er gestern, seine Wünsche ans Christkind auch ausgesandt. Interessanterweise ist der Migration gestern gar nicht vorgekommen. Michael Ludwig hat es kurz angesprochen, Familiennachzug, aber dann eigentlich in Richtung Bund geschossen. Ja, aber in Wien ist es nicht wirklich vorgekommen, Linz bei Herbert Kickl natürlich schon.
Die Freiheitliche Partei, nächster Punkt zum Notieren, ist die einzige Partei für einen Stopp der Völkerwanderung, für Remigration. Ja, ich traue mir das auszusprechen, selbstverständlich. Weil wer für Remigration ist, der ist auch für die Sicherheit unserer Frauen und für die Sicherheit unserer Kinder, die von allen anderen im Stich gelassen werden.
Und ja?
Also ich finde das schon relativ dramatisch und mich wundert es eigentlich, dass da gar niemand drauf reagiert, weil im Endeffekt heißt es, ist das versteckte Wort für Ausweisung, wieder Retournierung jetzt der Betroffenen. Und da wird nicht mehr differenziert zwischen wirklich Berechtigten und Nichtberechtigten oder irgendwas, finde ich. Das ist eine dramatische Wende. Auf der anderen Seite verstehe ich, dass die anderen Parteien auf das Thema nicht direkt aufsteigen, weil im Endeffekt nach der Schmiedl-Schmidt-Problematik oder Vorgangsweise, dass der Wähler halt dann immer den nimmt, der die stärkeren Argumente zu haben scheint, man nur sozusagen denen in die Hände spielt, wenn man das Migrationsthema stark in der Weise aufspielt. Ich glaube schon, dass ein Teil jetzt der anderen Parteien oder einige zumindest glauben, also mit der EU-Regelung wäre es zumindest einmal ein Versuch wert, das Thema neu zu lösen.
Pakt, ja.
Genau, als im EU-Rahmen das Ganze zu lösen. Ob es funktionieren wird, ist zweifelhaft. Aber und auf der anderen Seite halt eigene Akzente zu setzen, gerade was die Strafmündigkeit anbelangt und anderes, versucht eben da in der ÖVP, der Innenminister, eigene durchaus Law-and-Order-Linie zu fahren, was vielleicht da und dort auch beim Wähler punkten mag. Aber ansonsten sehe ich keine Gewinnchancen jetzt beim anderen Parteienspektrum da FPÖ dieses Thema streitig zu machen, da ist nicht
aber
so gut aufgestellt.
Herr Kern, wie sehen Sie das? Weil Andreas Babler spricht das tatsächlich nicht an und wenn jetzt wir Journalistinnen und Journalisten ganz gezielt nachfragen, dann sagt er, das ist kein Thema, weil bei ihm in Dreiskirchen funktioniert das ja sehr, sehr gut und er sieht da eigentlich kein Thema drin. Die Wählerin, der Wähler sieht
schon,
das vielleicht anders.
Ja,
ne?
Naja, die SPÖ-Funktionäre leben ja auch nicht am Mond. Die wissen ja auch, was abgeht in unserer Gesellschaft. Und das ist natürlich ein Thema, das da ist. Und es ist ja auch unleugnbar mit Problemen verbunden. Sein 1. Mai ist allerdings die Arbeit der Zuspitzung. Da hast du 10 Minuten Zeit und nicht viel mehr, um Botschaften unterzubringen. Also das sollte man dann nicht überbewerten. Nur ein bisschen ist es das, was ich vorhin gemeint habe, weil das Kickl sozusagen diese Thesen hier vertreten kann, ohne dass es im politischen Raum eine Antithese dazu gibt, die ihm darauf hinweist, wie Reinhold Mitterlehner gesagt hat, dass diese Dinge ja nicht mit einem Fingerschnippen erledigt werden können, sondern nur mit europäischer und womöglich überhaupt nur mit globaler Kooperation und dass in Wahrheit auch die Rezepte der FPÖ hier keinerlei Veränderungen bringen, bestenfalls noch durch die Ignoranz der Integrationsnotwendigkeit das Ganze noch schlimmer machen. ist ja auch ein Faktum. Und das ist ein bisschen so ein Thema, wo den Leuten viel Sand in die Augen geträufelt wird. Mhm. Wird von allen Seiten, man muss das sagen, die einen übertreiben es kolossal und übersehen, dass wir Zuwanderung brauchen, auch um unsere Wirtschaft in Gang zu halten. Die anderen ignorieren es weg, weil sie glauben, das ist zu unangenehm. Also da gerade ist eine politische Kraft der Mitte, die pragmatisch mit dem Thema umgeht und Lösungen zeigt, mehr gefordert denn je. Mhm. Weil wir können nicht die nächsten 50 Jahre Migration diskutieren, das muss irgendwann einmal in den Griff zu kriegen sein. Und eine letzte Bemerkung, der Reinhold Mitterlehner und ich haben seinerzeit im Regierungsprogramm der Großen Koalition der Letzten vereinbart, dass wir 100 Millionen für die Integration zur Verfügung stellen wollen. In den Schulen, in den Familien, weil das war ein Versuch zu sagen, okay, die Probleme gibt's, lösen wir es, indem wir Ressourcen dahin zuwenden. Und die Ersten, die das natürlich wieder eingekübelt haben, war dann diese türkisblaue Regierung und unter dem Innenminister Kickl. Weil die haben ja gar kein Interesse, dass es eine Problemlösung gibt, sondern die leben ja davon. Für die ist das der Zündstoff und das Benzin, das sie in ihr Feuer gießen. Und vor dem Hintergrund kann ich nur sagen, jeder, der glaubt, dass die das Thema lösen werden, das ist eine grobe Illusion.
Ja, aber gehen Sie dann mit, die werden es nicht lösen. Ich meine, das wissen die Menschen entweder oder sie werden es eben dann selbst erleben. Aber genau deshalb bespreche ich das als andere Partei eigentlich gar nicht an. Also das produziert doch nur Verlierer, oder?
Genau, also ich bin total beim Herrn Kern, dass die FPÖ tatsächlich kein Interesse hat, das Migrationsthema zu lösen, weil ihnen die Wählerbasis wegfallen würde. Das denke ich mir oft. Aber man kann das doch nicht wie ein PR-Kommunikationsfußballspiel sehen, dass man sagt, gut, da ist ein Problem, aber ich spreche das jetzt nicht an, weil die Gefahr besteht, dass dann eine Schmied-Schmiedel-Dynamik entsteht und aus irgendwelchen kommunikationspolitischen Überlegungen ein sehr reales Problem nicht ansprechen. Mhm. Wir haben Messerstechereien am Reumannplatz. Wir haben Leute, die vor dem Stephansplatz From the River to the Sea skandieren.
Also antisemitische
Äußerungen. Wir haben 13- und 14-Jährige, die auf TikTok von irgendwelchen Salafisten erzählt bekommen, was Haram und was Halal ist. Mhm. Das ist die Realität. Und wenn ich eine ernsthafte, ehrliche Politik machen möchte für die Menschen, die bereits hier sind und im Übrigen auch für jene Migrantinnen und Migranten, die einen Beitrag leisten wollen hier und sich integrieren wollen hier, weil davon gibt's auch genug und viele davon wählen rechts, weil sie diese Probleme aus nächster Nähe kennen und gesehen haben. Wenn ich eine ehrliche Politik in dem Bereich betreiben möchte, dann muss ich eben mit dieser Sandstreuerei aufhören. Und dann muss ich den Leuten ehrlich kommunizieren, wir haben ein Problem, das sehen wir, das und das und das sind unsere Lösungsansätze. Das sind auch unsere Kompetenzen, weil ich glaube nicht, dass das immer verstanden wird, eben wie Sie richtig sagen, dass manches sich auf österreichischer Ebene gar nicht lösen lässt, weil wir die Kompetenzen dafür nicht haben, weil das bei der EU läge. Und dann zu sagen, das und das machen wir, um das auf EU-Ebene auch anzugehen.
Aber Sie haben das spannend erklärt, Herr Mitterlehner, aber jetzt dieser politikwissenschaftliche PR-Ansatz würde, wenn es nach Frau Pressl geht, durchfallen.
Ja, schauen Sie, ich sehe von der Sachnotwendigkeit ja auch eine differenzierte Vorgangsweise und das wäre halt auch von der FPÖ zu wünschen, dass ich da differenziert vorgehe. Nur wenn ich das Stichwort Remigration da in den Raum wirf und dann noch dazu sage, ich traue mich das zu sagen, dann ist es so wuchtig, dass dem halt ein anderes Narrativ, das Sachliche schwer entgegengesetzt werden kann.
Ja, aber es wird ja gar nicht versucht, oder schon?
Natürlich brauche ich ein Lösungskonzept. Und ich finde die Ansätze da vom Innenminister Kahner durchaus richtig. Also gerade was also jetzt diese Bandentätigkeit und anderes anbelangt oder auch in Deutschland den Ansatz, dass ich halt, wenn jemand ein Kalifat da ausrufen möchte, dass ich da auch wegen Verstoß gegen die Grundrechte und Grundwerte ermittle und eventuell dann dort die Ausweisungen oder anderes tätige. Das hat auch das Verständnis der Bürger. Also da klare Kante zeigen, aber durchaus differenziert vorgehen, aber trotzdem noch Leute, die Asyl brauchen, weil sie wirklich also auch Anspruch haben. Ich habe Leute, die wir brauchen vom Arbeitsmarkt her und ich habe dadurch bedingt natürlich Integrationsnotwendigkeiten und das kommt halt da gar nicht vor. Und das ist natürlich jetzt in der Umsetzung schwer zu vermitteln. Ich würde sagen, man muss es tun, man muss es kommunizieren. Und da sehe ich ein paar Ansätze als durchaus richtig.
Ich glaube aber im Übrigen auch, dass die wenigsten FPÖ-Wähler ein Problem haben mit Migrantinnen und Migranten, die sich integrieren, die Gesetze befolgen, hier, die hier leben und arbeiten. Also ich glaube nicht, dass das...
Aber erklären kann man es so schwierig, weil das Wort Remigration wirkt so AfD-artig, so wuchtig, so klar. Ohne viel Nachdenken habe ich da scheinbar eine Lösung. Der Christian hat es eh angesprochen. im Endeffekt spricht es gegen die Menschenrechtskonvention, es spricht gegen EU-Regeln. Der Herr Kickl war ja Innenminister und hat im Prinzip gar keine andere Politik machen können als die jetzigen Innenminister, weil es die Spielregeln nicht hergibt. Jetzt natürlich, da wären wir schon beim Punkt, wenn ich dann die Idee habe, die er schon einmal geäußert hat, na, ändern wir halt die Menschenrechtskonvention, dann sehe ich schon auch demokratiepolitische Probleme. Das hoffe ich, dass aber die Leute schon einigermaßen kapieren, dass man da Grenzen hat.
Aber Herr Kern, Sie haben seinerzeit, glaube ich, über die geschlossene Balkanroute des Herrn Kurz ja Vollholler gesagt. Jetzt im Rückblick sollten Sie da recht behalten, aber interessant auch, weil das Thema jetzt plötzlich wieder aufgekommen ist. Im Juni 2018 haben Sie auch gesagt, es könnte Asylzentren zum Beispiel in Nordafrika brauchen. Welchen Lösungsansatz haben Sie da damals überlegt?
Ja, wir haben ja im Rahmen der SPÖ versucht, die unterschiedlichen Meinungsschwankungen unter einen Hut zu bringen. Da gab es damals das sogenannte Kaiser-Doskozil-Papier, das eine Reihe von solchen Maßnahmen vorgesehen haben.
Das es heute noch immer gibt in der SPÖ und noch keine neue.
Das ist die Basis geblieben und ist ja auch grundvernünftig. Aber das Problem ist die Exekution, dass halt sehr wenig passiert ist und man da nur sehr mühsam vorangekommen ist, weil das mit dem populistischen Vollholler, populistisch war das Attribut davor.
Das habe ich weggelassen, Entschuldigung.
Dazu stehe ich hundertprozentig, weil du kannst den Leuten nicht versprechen, wir bauen einen Zaun im Mittelmeer und lassen die Menschen alle ertrinken. Mhm. Weil am Ende des Tages, wenn man in die Politik geht, hat man Verantwortung und die endet aber nicht nur quasi hinterm eigenen Gartenzaun, sondern da geht es um eine universale menschliche Verantwortung. Und vor dem Hintergrund war klar, dass das, was damals versprochen worden ist, nie geht. Und ich kann dem Reinhold nur recht geben, das, was Kickl halt jetzt macht, ist halt auch völlig losgelöst von den europapolitischen, von den grundrechtlichen, aber auch von globalen Entwicklungen abgehoben. Ne?
Aber die Asylzentren in Nordafrika, welche Hintergedanken hatten die damals?
Also das war jetzt nicht meine Kernforderung. Da gab es viele, die da diskutiert haben. Aber die Frage war bisher das Modell zu sagen, okay, es gibt ein Anlaufzentrum, wo du deinen Asylantrag einbringst. Der wird dann dort bearbeitet und dann wird entschieden, in welches europäische Land du einwandern kannst. Was wiederum erfordert hätte, dass es innerhalb Europa einen Verteilungsschlüssel gibt, was es bis heute nicht gibt, weil sich manche, insbesondere unsere ungarischen Nachbarn, hier gerieren als diejenigen, die hier eine Festung sind, aber in Wald nichts anderes machen, als die Leute, die ankommen, einfach weiterzuschicken in die anderen europäischen Länder. Also mich wundert ja, dass man da den Langmut hat, da so ewig zuzuschauen. Aber das ist das Thema und insofern, also ich bin jetzt nicht der übertriebene Fan sozusagen der aktuellen Regierung, aber die schöpfen halt das aus, was man im Moment gerade tun kann. Dass das nicht reichen wird auf Dauer, glaube ich, ist auch klar.
Wenn ich das versuche zusammenzufassen, dann ist ein bisschen, hier in der Runde ist, die FPÖ braucht das Migrationsproblem. Die wird da vermutlich an der Lösung gar nicht so interessiert sein. Aber andererseits können die anderen Parteien nicht dagegen halten. Frau Bressel, das heißt dann, womöglich für Herbert Kickl ist, weiß ich nicht, ja, Migration halt die Trägerrakete, bis halt womöglich die Wählerinnen und der Wähler draufkommen, dass sich das auch nicht geändert. Aber da sprechen wir jetzt von Jahren.
Genau.
Das ist also nicht zu bremsen, aus Ihrer Sicht.
Naja, ich glaube, man könnte es zumindest versuchen, indem man Lösungen auf den Tisch legt und indem man das Thema anspricht. Also ich glaube, man löst nichts, indem man das Thema nicht anspricht. Wenn andere Parteien das Thema offensiv ansprechen würden, erklären würden, warum die Vorschläge der FPÖ so nicht gehen und dann eigene Vorschläge auf den Tisch bringen würden und das Thema tatsächlich sinnvoll abhandeln würden, glaube ich, durchaus, dass man ihn
zu... Aber das ist ja das, was er mit... Ja.
Ich finde, das als prioritäres Thema würde keiner Partei empfehlen, dass ich das Thema setze, weil da unterliege ich dem, der es etwas besser publizieren kann und positionieren kann. Aber dass ich dem Thema sozusagen die Glaubwürdigkeit nehme, durch konkrete Lösungsansätze, die kommuniziere, aber nicht im Rahmen eines Wahlkampfs, sondern im Rahmen faktischer Regierungshandlungen, das finde ich an sich richtig. Weil auf der anderen Seite, glaube ich, jetzt, wenn man es real anschaut, außerhalb von Wien, ist das Thema jetzt nicht das Großbeherrschende. In Wien, in manchen Bezirken, haben Sie vollkommen recht, und ich möchte das jetzt nicht wiederholen, das stimmt, da ist es so. Und dem muss man halt dort entgegentreten und die Ansätze, was Integration und so weiter anbelangt, verstärken. Aber da wären wir dann bei einem Thema, das wir jetzt da nicht ausdiskutieren können, da geht es auch um Arbeitsberechtigungen, um Ausbildungen und anderes. Denn wenn ich das alles verhindere, werde ich mich nicht wundern dürfen, wenn die alle dann irgendwo in der Kleinkriminalität, im Rauschgiftbereich sonst wo absacken.
Nicht verstehen, es geht mir ja nicht darum, dass irgendeine andere Partei sich jetzt auf dieses Thema als prioritäres draufsetzt.
Dann haben wir uns...
Ja. Nein, aber ich glaube einfach, ich habe oft das Gefühl, dass die anderen Parteien wie einen Bogen um dieses Thema machen und es ja nicht anfassen, weil man könnte ja was Falsches sagen und da spielt man nur der FPÖ in die Hände, wenn man das thematisiert.
Ja, aber das hat ja die Ansicht die EU auch jetzt versucht. Ich meine, die Migrationsexperten sagen, da ist zu wenig und nicht exakt genug. Aber im Endeffekt muss der Lösungsansatz von der EU kommen, ja, weil ich da eine Gemeinschaft habe. Und jetzt zumindest einmal den Versuch, das Ganze zu verbessern. Und die muss natürlich solidarisch agieren und kann nicht immer die Visegrad und andere Staaten aussparen, sondern das ist ein gesamteuropäisches Thema. Und wenn ich mit dem stelle, werde ich wahrscheinlich dann auch den anderen das wegnehmen. Gilt ja nicht nur jetzt für die FPÖ, sondern auch für die AfD. Und die Niederländer ist ja eigentlich die Situation spiegelgleich. Was ich nur meine, ist das, dass man sich in der Reiberei mit der FPÖ gar nicht so sehr durchsetzen wird, sondern immer eher mit eigenen Themen. Dass ich halt ein Narrativ finde und ein Lebensbewusstsein treffe, wo ich sage, okay, da kann ich mit und die Partei löst mir diese Dinge.
Aber das versucht doch Andreas Kandler gerade.
Darf ich nur kurz da intervenieren? Also, ich bin ja schon oft in diesem Studio gesessen und die Themenlage ist ja ein permanentes Déjà-vu. Und jetzt muss man fairerweise sagen, die Migrationsproblematik ist eine Problematik, die muss man lösen. So, wir haben jetzt 2024. Wir reden darüber, dass wir wissen, in Europa unser Geschäftsmodell, das uns den Wohlstand gesichert hat, viele Jahrzehnte lang zerbröselt. Wir müssen uns die Frage stellen, wie wollen wir die Transition unserer Wirtschaft finanzieren, im Angesicht des Klimawandels. Das wird sehr viel Geld kosten. Wir müssen uns die Frage stellen, wie wollen wir in Zukunft unsere Sicherheit gewährleisten, weil Österreich wird nicht auf Dauer sagen können, wir sind neutral und geben Bruchteile eines Prozents für unsere Verteidigungsausgaben aus. Wir haben einen enormen Demografieknick und es fehlt hinten und vorne an Arbeitskräften. Jeder, der in der Wirtschaft arbeitet, weiß, worüber hier wir da reden. Wir erleben, dass die Leute das Gefühl empfinden, dass es in diesem Land nicht gerecht zugeht. Also ich mag es nicht bewerten, warum, aber wir haben ja vielleicht nachher noch Themen. Und wir finden keine Antworten, um den Menschen eine Perspektive wiederzugeben und zu sagen, das werden wir tun, damit der Wohlstand einigermaßen abgesichert ist. Weil, und das ist meine letzte These, das ist kein Wirtschaftsfetischismus, dass wir Wirtschaftswachstum-Fanatiker sind, sondern die Wahrheit ist, durch unseren wirtschaftlichen Erfolg finanzieren wir unsere Schulen, unsere Krankenhäuser, unseren Pflegeapparat, unsere Straßen, unsere Bahn, unsere Telekomnetze und so weiter und so fort. Also wir können jetzt gerne noch 5 Jahre Migration diskutieren und ich bin da absolut dafür, aber ich bin der Meinung, dass sozusagen die politische Aufgabe unserer Zeit schon sehr stark auch auf anderen Feldern ist, wo man Antworten suchen muss. Und noch einmal, weil Sie da Kickl ungebremst eingegeben haben, also ich weiß nicht, da habe ich von denen noch nie eine Silbe gehört, auch nur irgendeine Lösung vorzulegen.
Sie haben gesagt, wir können auch über andere Themen sprechen. Ich nehme das wahnsinnig gerne auf, da ist ein womöglich sehr, sehr wichtiges. Seit Monaten wird darüber diskutiert, teilweise auch sehr leidenschaftlich, wie arm ist Österreich eigentlich oder eher, wie sehr raunzt es. Heute allerdings hat die Gesundheit Österreich Zahlen veröffentlicht, die mal zumindest nachdenklich machen. Hier heißt es zum Thema Ernährungsarmut in Österreich, dass 12% der Menschen im Land oder 1,1 Millionen betroffen wären von moderater oder schwerer Ernährungsarmut. 420.000 Menschen würden unfreiwillig Mahlzeiten bereits ausfallen lassen müssen. Und 13% haben Sorge, dass ihre Kinder nicht ausreichend zu essen haben. Herr Kern, Österreich, österarm geworden mittlerweile?
Ich muss sagen, das sind wirklich beeindruckende Zahlen. Also die machen einen auch wirklich absolut betroffen. Also jeder, der selber Kinder hat, kann mit der Botschaft hier, glaube ich, wirklich schlecht umgehen. Und ich denke auch, dass wir ein exzellentes Sozialsystem haben, aber wir haben ein paar strukturelle Probleme. Weil wenn Sie sich anschauen, wer die Betroffenen das sind, Alleinerzieherinnen mit mehreren Kindern, Menschen, die in der Arbeitslosigkeit gelandet sind und sich daraus auch nicht mehr befreien konnten, Menschen mit chronischen Krankheiten und natürlich auch viele Zuwanderer. Und ich denke, die Aufgabe von Politik ist ja jetzt nicht sozusagen eine Suppenküchenideologie zu vertreten, sondern zu sagen, was sind die Strukturen, strukturellen Ursachen dafür. Wie gehen wir mit Langzeitarbeitslosigkeit um? Wie gehen wir damit um, dass Alleinerzieherinnen die Möglichkeit haben, auch erwerbstätig zu sein? Das sind wir wieder bei dem Bildungsthema und unserem damaligen Projekt, eine ganztägige Kinderbetreuungsmöglichkeit in Österreich zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel. Und wie schaffen wir es, das Potenzial, das wir haben, hier abzuholen? Und ich denke, es ist ein Projekt, das hier über vielen drüber schwebt. Das ist die Idee, allen Kindern, die in den Schulen und Kindergärten sind, eine warme Mahlzeit zu organisieren, zu finanzieren. Ich halte das für ein richtig wichtiges Thema und so nämlich auch für Leute, die überhaupt nicht betroffen sind, also auch für die anderen 87%, die keine Sorge haben, dass ihre Kinder genug zu essen kriegen. Wir lassen Bildungspotenziale liegen. Es ist humanistisch ein Desaster. Und wir haben letztendlich die Situation, dass jeder, der im Wohlstand leben sollte, jeder, der in unserem Land im Wohlstand lebt, sollte sich bewusst sein, dass er kein Interesse haben kann, dass es bei uns Leute im Land gibt, die nachdenken müssen darüber, dass sie ihm die Fensterscheiben einhauen. Also es geht auch um den sozialen Ausgleich und um viele andere Aspekte.
Das Wort Suppenküchenideologie ist da gefallen. Das möchte ich dann nochmal aufgreifen für nach der Pause, da sind wir dann auch in Kürze wieder da. Bevor es aber in die Pause geht, kleiner Tipp für Sie, wir hätten gerne von Ihnen gewusst, welche Themen Sie ganz persönlich am meisten beschäftigen. Da wäre zum Beispiel die Auswahl Krieg in der Ukraine oder in Nahost, Teuerung, Mieten, leistbares Leben, Zuwanderung, Kriminalität et al. Sie sehen jetzt hier einen QR-Code eingeblendet, einfach mit Ihrem Smartphone draufgehen. Falls ich Ihnen dann zu schnell sein sollte oder das Handy irgendwo liegt, wo Sie nicht wissen wo, 24.at wild umstritten. Machen Sie bitte bei dieser Umfrage mit. Am Montag gibt es die Ergebnisse und sind gleich wieder zurück mit der Frage Suppenküchenideologie, was wäre das? Und wie können wir tatsächlich den armen Menschen im Land wirklich helfen? Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück bei Wild umstritten, heute mit Reinhold Mitterlehner, Tamita Prestl mit Christian Kern. Wir sprechen über doch schockierende Zahlen, Ernährungsarmut in Österreich. 420.000 Menschen im Land sollen bereits in der Lage sein, dass sie unfreiwillig die eine oder andere Mahlzeit weglassen müssen. Christian Kern hat es schon ein bisschen angesprochen, aber auch zu Ihnen, Herr Mitterlehner, wir sind an sich schon eines der reichsten Länder der Erde mit einem der besten, teuersten Sozialsysteme. Wie passt das dann zusammen?
Na, man muss erstens sagen, diese Leute haben offensichtlich keine Lobby. Für alle anderen tritt er immer irgendwie auf. Also da ist bis jetzt noch niemand gewesen. Zum Zweiten finde ich es interessant, also wenn beispielsweise über Armut in Österreich geredet wurde, hat man immer das Medianeinkommen dann dargestellt und gesagt, ja, ist nicht so tragisch, weil im Endeffekt, das steigt ja mit dem volkswirtschaftlichen Wachstum, ist halt ein Mittelwert, die werden schon nicht so arm sein. Das ist jetzt eine neue Zahl, die sehr betroffen macht, würde ich sagen. Ich finde, der richtige Weg, bevor wir jetzt wirklich bei der Suppenküche sind, wäre schon, der, jetzt sollen Sie mal die Landesräte der einzelnen Bundesländer das anschauen. Gerade was Kinder anbelangt, Kindergärten, insbesondere aber auch Schulen, besteht schon die Möglichkeit, dass man dort, gerade was Essen anbelangt, einfach wirklich zu Konditionen, die leistbar sind, meistens was anbietet. Und das sollte man halt für ganz Österreich verallgemeinern. Und bei dem, glaube ich, kann man auf eine vernünftige Basis stellen, wenn man sich das anschaut. Und bei den anderen, wie Arbeitslosen oder insbesondere natürlich auch Pensionistinnen, da und dort muss man halt schauen, dass man einen anderen Ansatz findet. Wahrscheinlich geht der in Richtung monetärer Benefits, weil im Endeffekt ich habe das Beispiel im Morgenjournal gehört, wenn eine Pensionistin dasselbe Einkommen hat wie früher, vorher ist sie im Supermarkt gegangen, jetzt geht sie in andere Einrichtungen, wo es günstiger ist, wird man wahrscheinlich dort ansetzen müssen. Also das sollte man sich anschauen und ein Projekt draus machen, wie man es heute in Österreich ohne das öfters tut, aber es könnte auch einen Erfolg bringen und dort einmal ansetzen.
Frau Prestl, Andreas Babler trommelt ja dieses Thema dann ganz konkret auf Kinder. Jetzt eigentlich schon seit längerem ist er mehr oder weniger auch immer wieder ein bisschen belächelt worden, sage ich jetzt mal. Da hat natürlich gestern auch am 1. Mai etwas dazu gesagt. Hören wir kurz rein.
nämlich dass wir 550, 580.000 Menschen, nämlich unsere Kinder haben, die armutsgefährdet, ausgrenzungsgefährdet jetzt sind oder schon in Armut sie befinden. In 2024 in einem Land wie Österreich, eine Riesenschande, ein riesenpolitisches Versagen. Deswegen bringen wir jetzt eine Kindergrundsicherung, die Kinderarmut strukturell abschafft. Endlich Verbesserungen. Und ich gebe euch ein Versprechen, ein persönliches Versprechen. Sobald ich endlich da drüben Verantwortung übernehmen kann, in diesem Ballhausplatz, endlich Menschen, die sich kümmern um Problemlösungen. Ich werde keine Ruhe geben. Keinen Millimeter, keine Sekunde Ruhe geben, bis wir nicht das letzte Kind strukturell aus dieser Armutsfalle herausgebracht haben.
So, Frau Bressel, also das ist ja das Thema von Andreas Babler. Braucht es Andreas Babler, um das zu lösen?
Naja, also zunächst einmal, Kinderarmut ist in Österreich ein reales Problem. Das haben wir vor der Pandemie schon besprochen. Mhm. Eines von 5 Kindern wächst in Armut auf. Das sind die Zahlen, die wir vor der Pandemie hatten. Mhm. Jetzt hatten wir die Pandemie und damit einhergehend eine massive Inflation. Mhm. Wenn ich hier in den Supermarkt gehe, wundere ich mich wirklich oft. Also ich bin vor 2 Jahren weggezogen. Und
in die Schweiz?
In die Schweiz und die Preise sind ähnlich.
Ja, aber nicht die Einkommen natürlich.
Aber nicht die Einkommen, ja. Genau. Also das ist ein reales Problem. Und wie Herr Kern schon gesagt hat, es betrifft vor allem alleinerziehende Menschen und es betrifft Mehrkindfamilien. Also Kinder aus Mehrkindfamilien. Das heißt, 3 oder mehr Kinder haben eine gleich hohe Chance, in Armut aufzuwachsen als kleinere Familien. Wenn ich mir die Umfragen ansehe, dann scheint das für Andreas Babler noch nicht das große Thema gewesen zu sein, mit dem er irgendwie die Masseneuphorie ausgelöst hätte. Aber es ist inakzeptabel, dass in einem Land wie Österreich also Kinder in Armut aufwachsen. Ich weiß nicht, ob eine Kindergrundsicherung die Antwort ist. Je nachdem, ob das für alle Familien gelten soll oder nur für benachteiligte Familien. Gießkannenprinzip ist aus meiner Sicht nie eine gute Lösung. Ökonomen empfehlen immer möglichst unkomplizierte Transfers von Geld an jene, die es brauchen. Ich glaube, das wäre vermutlich ein guter Ansatz, aber es ist klar, dass das kein Zustand ist in Wirklichkeit.
Ja. Aber Herr Kern, jetzt haben wir hier gehört bei Andreas Babler, wenn er dann am Ballhausplatz im Bundeskanzleramt etwas zu sagen hat, dann ist das Problem gelöst. Da frage ich mich, warum haben es die Bundeskanzler bislang nicht gelöst?
Ja, man muss sagen, das ist schon eine Beschleunigung, die da jetzt eingetreten ist. Also das Problem ist eher größer als kleiner geworden durch die Zusammenhänge, die Frau Bressel hier vorgestellt hat. Und ich denke schon, dass man ganz klar sehen muss, dass wir ja nicht nur darüber reden, dass wir, wenn man so will, die sozial Schwächsten betroffen sind, sondern die letzten 3 Jahre haben durch die enorme Inflation ja viele in der unteren Mittelschicht massiv betroffen, die sozusagen ihr Leben, wie sie es vor der Energiekrise geführt haben, so locker heute nicht mehr durchsetzen können. Und das war das, was ich gemeint habe mit, mir reicht es nicht, wenn jemand Almosen verteilt und eine Suppenküche eröffnet, sondern wir haben strukturelle Probleme. Und bei der Inflation ist es ja so, man muss fairerweise sagen, in jedem Land, wo ich heute aufschlage, höre ich, wir haben die schlechteste Regierung aller Zeiten. Und in Österreich haben wir das auch und übertreiben da vielleicht manchmal auch das Negative und die Kritik. Aber in einem Punkt hat die Regierung in der Tat keine gute Figur gemacht. Das war bei der Inflationsbekämpfung. Ja. Und es war ganz klar, dass die Energiekrise der Auslöser ist. Das hat dazu geführt, das war ja schon vor der Intervention der Russen in der Ukraine begonnen, dazu geführt, dass plötzlich die Produktionskosten in den Unternehmen enorm gestiegen sind, vom Stahlwerk bis zum Bäcker. Konsequenz sind Preiserhöhungen gewesen. Konsequenz ist gewesen, dass die Inflation angestiegen ist. In der weiteren Folge sind die Mieten geklettert. Das hat dazu geführt, dass der gesamte Service-Sektor vom Friseur bis zum Unternehmensberater auch plötzlich eine höhere Kostenbasis hatte. Die Zentralbanken daraufhin mit steigenden Zinsen reagiert haben, was klar ist, um die Inflation zu bekämpfen. Das hat als nächstes die Immobilien- und Bauwirtschaft getroffen. Und man sieht, dass wenn man hier nicht entschlossen handelt, dass das am Ende eine ganze Kette an Verquickungen produziert.
Probleme für Menschen verursacht.
Und dort stehen wir auch mit der Armutsbekämpfung. Und deshalb sage ich, wir brauchen strukturelle Ansätze.
Ja, aber da ist, entschuldigen Sie, ich wollte es nicht unterbrechen, aber da wollte ich jetzt gleich zu Herrn Mitterlehner kommen. Andreas Babler wirkt da wirklich sehr, sehr leidenschaftlich. Also der will, dass es den Kindern gut geht. Parallel will eine Arbeitszeitverkürzung auf 32 Stunden. Strukturell geht sich das eine mit dem anderen vielleicht nicht aus.
Naja, also zu dem einen muss man schon sagen, das Thema hat sich durch die Pandemie und die Inflation jetzt verschärft, weil angesprochen worden ist, haben die vorher das nicht bemerkt. Ich glaube, die Situation war vorher besser. Das Zweite, ich glaube, und er betont ja das Thema Arbeitszeitverkürzung nicht mehr in dem Ausmaß, gestern hat es, glaube ich, keine prominente Erwähnung des Themas gegeben.
Naja, also die 41 Stunden von der IV hat er gemeint, das wäre...
Ja, das schon, aber das ist ja wieder was anderes.
Aber wir können es mal kurz zuspielen, hören wir mal kurz rein, Herr Mitterlehner.
Und ein wichtiger Punkt, auch in diesem Zusammenhang aufzumachen, ist, dass wir auch das Versprechen geben für die Menschen, die jetzt arbeiten. Nämlich, dass wir auch dieses Pensionsalter vom Eintritt her nicht erhöhen müssen. Wir haben einen ganz anderen Zugang. Wir wissen, dass fast 1 Million Menschen in diesem Land nicht aus der Erwerbstätigkeit direkt das Regelpensionsalter jetzt schon nicht erreichen. Deswegen müssen wir uns kümmern, dass die Arbeitsbedingungen auch besser werden, die Arbeitsqualität besser werden. Sozialdemokratie will, dass alle Menschen überhaupt einmal gesund in die Pension kommen. Deswegen reden wir jetzt über die Arbeitszeitverkürzung. Aber es ist wichtig, so wie wir das damals auch gemacht haben, gesetzlich und politisch die Debatte darüber zu führen. Es ist kein Skandal, dass wir über Arbeitszeitverkürzung sprechen, jetzt mit einer politischen Stimme. Es ist ein Skandal, dass wir 50 Jahre nicht darüber gesprochen haben, dass wir nicht beteiligt worden sind.
Also das finde ich auch von der Sache her falsch, weil im Endeffekt der Anspruch, ich kenne schon diese Idee, möglichst wenig und arbeiten und möglichst bald in Pension, wäre das Lebensziel jetzt der Österreicher, aber das stimmt nicht, das ist nicht das Ziel der Österreicher. Ich kenne genügend Menschen, die jetzt in Pension sind und die eigentlich da und dort noch gerne mitarbeiten würden, die haben eine unendlich starke Besteuerung und zahlen Sozialversicherungsbeiträge, sehe ich so bei mir selber, für etwas, wofür ich gar nichts mehr kriege. Mhm. Und gibt es ja durchaus Vorschläge, das zu bereinigen. Das ist bis jetzt nicht geschehen, aber die Leute braucht man auch im System. Ich kenne Ärzte, die sind in Pension und müssen jetzt wieder mitarbeiten, weil uns Ärzte fehlen. Andere detto. Daher im Endeffekt, es ist nicht richtig, dass die Leute unbedingt ganz bald in Pension gehen wollen. Und das Zweite ist eher ein pragmatischer Ansatz. Wir haben immer die Entwicklung gehabt, wenn ich Produktivitätsfortschritte habe, dann teile ich die auf in entweder mehr Geld und oder mehr Freizeit. Mhm. Also das heißt, ich habe ein Wirtschaftswachstum und dann kann ich auch verteilen. Mir ist aber jetzt momentan nicht bekannt, dass wir Wirtschaftswachstum hätten. Wir hinken hinter den anderen eigentlich zurück. Und daher muss ich jetzt die Ärmel nach oben geben und sagen, ich gebe mir einen Ruck. Und es ist vorher eher sanft angesprochen worden, aber momentan droht uns ja die Industrie abzugleiten in andere Länder. Arbeitsplätze verlieren wir. Das System bricht ja nicht von heute auf morgen. Das System bricht irgendwo systematisch auseinander. Und das ist die Gefahr. Und daher würde man dort schon einen Gesamtansatz wünschen. Und der Gesamtansatz kann schon irgendwann einmal sein, dass wir weniger arbeiten, wenn sie durch Automatisierung da und dort Fortschritte weiter ergeben. Aber im Endeffekt geht es bei den Dienstleistungen überall sich momentan und beim Wirtschaftswachstum nicht aus. Daher, ich finde das ziemlich unsinnig und das sollte das Thema eigentlich abstellen.
Also wie kommentieren Sie da den Nachfolger Ihrer Nachfolgerin bei dem Thema?
Ja, ich bin nicht da, um Noten zu verteilen. Nein, das ist klar. Aber aus meiner Situation, ich führe jetzt mittlerweile das vierte Unternehmen als Vorstand und habe dann natürlich eine etwas andere Sicht auf die Dinge, muss ich schon zugeben. Nur die Geschichte ist genau das, was Reinhold Mitterlehner gesagt hat. Wenn wir uns anschauen, unser Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, wie sich das entwickelt hat seit Corona, wie sich unsere Produktivität entwickelt hat seit Corona, was im internationalen Maßstab passiert ist, nämlich wo stehen die asiatischen Länder, wo stehen die Vereinigten Staaten, dann ist klar, dass wir hier einen globalen Wirtschaftskrieg im Moment haben, zu dem wir bislang noch kein Rezept gefunden haben, damit umzugehen. Und ich bin schon ein Anhänger, dass es sozialen Fortschritt gibt, das ist wichtig, auch gerade bei dieser Arbeitszeitthematik. Aber ehrlich gesagt, zuerst müssen wir eine andere Frage beantworten. Wie sichern wir unseren Wohlstand? Ja. Wie schaffen wir es, produktiver zu werden? Und dann können wir uns darüber unterhalten, was wir da mehr verteilen. Weil das ist ein bisschen so ein Gang der Politik. Gerade in den letzten Jahren hat sich ich habe einmal gesagt, 95% ist Inszenierung. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei 99,7% angelangt. Und zwar deshalb, weil die Hälfte der Ankündigungen, die da gemacht werden, sind eh nicht gedacht, dass irgendwer jemand umsetzt und die andere Hälfte ist halt, wie du halt Leuten ein Geschenk machst oder schöne, nette zusätzliche Benefits verteilst. Nur unser Problem ist, wie finanzieren wir unsere Zukunft, wie finanzieren wir den Klimawandel, wie finanzieren wir unsere Sicherheit, wie finanzieren wir unsere soziale Infrastruktur, die unser Land stark macht. Und da würde ich mir wünschen, dass es da mehr Antworten in diesem Wahlkampf gibt.
Wir schauen zum nächsten Thema, wobei das ist schade, weil Sie leben in Zürich, Frau Prestl. Dort gibt es eine maximale Normalwochenarbeitszeit von 42 Stunden. Also es traut sich in Österreich nicht mal die IV zu fordern.
Und darf ich noch was hinzufügen? Ja? Sie lebt in einem Land, das gerade noch 1% Inflation hatte, während sie bei uns immer noch bei 4,2%
ist. 3,5 sind wir schon, aber
und das
aber,
sollte, ich bin jetzt bei den Märzdaten, aber da sollte man auch mal drüber nachdenken, was die einen richtig gemacht haben und was wir möglicherweise versäumt haben.
Ja, die Schweiz war überhaupt immer so bei 3, nicht viel drüber eigentlich bei der Inflation. Gut, dann schauen wir zu unserem abschließenden Thema. Ein Großaufgebot der Polizei hat heute Nachmittag begonnen, eine weitere US-amerikanische Elite-Universität zu räumen. In der Nacht auf gestern ist an der Columbia University in New York ein Polizeieinsatz gewesen. Und auch hier an der UCLA, wie Sie ja sehen können, haben sich hunderte Pro-Hamas-Studierende, Demonstrierende verschanzt. Herr Kern, antisemitische Äußerungen, teilweise offene Terrorunterstützung und auch hier eben an US-amerikanischen Elite-Universitäten, sind das plötzlich nicht die Ausnahme, sondern die Regel geworden. Wie erklären Sie sich das?
Also ich finde, das ist extrem bedrückend. Nicht nur durch unsere Geschichte, sondern, wenn man so will, auch, es ist auch der Sachlage nicht angemessen. Ich glaube, dass es hier dabei immer wieder übersehen wird, Israel ist halt ein Land, das nicht im Grenzgebiet zwischen Österreich, Deutschland und der Schweiz gegründet worden ist. Das heißt, die Situation ist dort eine reichlich andere. Wir haben ganz klar den Auslöser am 7. Oktober, wo gemordet, geschunden worden ist, vergewaltigt worden ist. Dafür gibt es keine Entschuldigung und diese Mörder haben heute noch eine dreistellige Zahl an Menschen als Geiseln in ihren Fängen.
33 sollen es sein, ja.
Also das ist die Ausgangslage und auf der anderen Seite hast du natürlich hier das Problem, dass unter diesen armen Menschen in Rafah und in Gaza die Mörder dieser israelischen Opfer leben und dass die Israelis jetzt sozusagen sagen, wir wollen eigentlich nicht mit jemandem zusammenleben, der uns androht, dass uns bei der nächstbesten Gelegenheit umbringen wird, ist auch ein nachvollziehbarer Reflex. So, nur man muss schon eines dazu sagen, die Art und Weise, wie das jetzt sich zugespitzt hat, ist natürlich eine wahnsinnig beeindruckende und katastrophale. Und das große Problem, und ich habe heute immer noch einige Bekannte und Freunde, mit denen ich mich austausche in Israel, das große Problem ist aber, dass das ein Krieg ist, wo kein Mensch heute sagen kann, was danach kommt. Und das ist ja das, was wirklich wahnsinnig beunruhigend ist und wo auch die Israelis eine Riesenverantwortung haben, dafür zu sorgen, dass es nachher eine Vision, einen Plan, eine Perspektive gibt, wie man einigermaßen gedeihlich wieder zusammenleben kann.
Aber Sie haben so schön gesagt, man kann diesen 7. Oktober nicht ungeschehen machen. Was da passiert, ist unglaublich. Und dass natürlich Israel es nicht leben möchte, neben Menschen, die sie ständig bedrohen oder wie auch immer. Auch das ist nachvollziehbar. Aber um jetzt noch bei diesen Protesten zu bleiben, offensichtlich die Rich Kids da an den Elite-Universitäten sehen das halt ein bisschen anders. Oder weiß ich nicht, was sehen die denn so anders als Herr Kern?
Ja, ich glaube also zum Ersten, dass man Unrecht auf der einen Seite nicht mit der anderen Seite Unrecht aufrechnen kann und irgendwo eine Kompensation dann erreicht. Und finde jetzt in der Auseinandersetzung, dass man durchaus das eine stark verurteilen kann, den 7. Oktober, aber auch auf der anderen Seite die Unverhältnismäßigkeit, was den Einsatz im Gaza-Bereich anbelangt. Und eine Lösung kann wahrscheinlich nur dahingehend sein, dass beide Seiten von ihren bisherigen Standpunkten weggehen. Die eine von der Existenzberechtigung umschwenken in Richtung Ja und die anderen in Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung. Und das ist halt im internen Bereich in Israel noch nicht einmal Diskussion. Also da ist noch viel zu tun. Auf der anderen Seite wünsche ich mir gerade von Universitäten, die immer für Internationalität und Diskurs stehen. Eigentlich eine Auseinandersetzung, die mit Respekt geführt wird und auf Diskussionsbasis geführt wird und habe daher für diese Besetzungen eher wenig Verständnis. Ich weiß, dass da natürlich die Lage auch komplexer ist, weil das teilweise von Demokraten abstammende Kinder und so weiter sind. Also ist schwierig. Die Rich Kids, wie Sie angesprochen haben. Aber ich stehe da eher jetzt auf Seite der Polizei, muss ich ganz ehrlich sagen, und der Verantwortlichen, die sagen, das kann jetzt nicht da ins Extreme führen. Und dort, wo über Protest eben Raumbesetzungen und anderes erfolgt, wird eben eingegriffen. Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber es ist natürlich keine Lösung. Und die Aufforderung ist halt, aber es ist leicht gesagt, als umgesetzt, in die Diskussion zu gehen. Weil bei solchen Sachen ist halt die Wahrheit weder so schwarz noch weiß, sondern liegt irgendwo immer in der Mitte. Und das wird auch konkret einfach abgehen von bisherigen Extremstandpunkten sein, auch jetzt auf der studentischen Seite.
Ja, aber tatsächlich eine der kompliziertesten...
Ja, ich meine, die Knüppelgeschichten, die da heute in der Nacht passiert sind, ich glaube in Kalifornien, das verstehe ich dann wieder nicht. Mhm. Also es sind beide Seiten da in irgendeiner Weise, die sich aufschaukeln. Daher, wenn die Polizei entschaukelt, finde ich das mal richtig.
Frau Bessel, gibt es aber die Sorge, zum Beispiel ganz konkret in Paris, dass in den Banlieues auch viele muslimische Zuwanderer wohnen, dass diese Proteste da irgendwie auch in Europa ankommen könnten. Sehen Sie auch diese Angst?
Hatten wir ja schon.
Ja, das sind jetzt wieder weniger geworden.
Ja, also vermutlich nicht in dem Ausmaß, weil ich habe das Gefühl, dass an amerikanischen Universitäten auch in diesem doch recht linksliberalen Milieu oft so ein Narrativ herrscht vom bösen, unterdrückenden Westen und alle anderen. Und ich frage mich oft, ob diese Demonstrierenden eigentlich verstehen, wer diese alle anderen sind und was deren Weltbild ist und wie das enden würde, wenn sie sich einem dieser Menschen vorstellen würden, samt ihren Pronomen, für die sie da demonstrieren lautstark.
Also Sie meinen jetzt, da demonstriert man für Terroristen,
die einen womöglich selbst... Man demonstriert für Islamisten, die Homosexuelle von Gebäuden werfen, die Frauen im besten Fall nicht ermorden, aber halt dann einsperren in der Küche. Und ich frage mich, ob das allen, die da demonstrieren, so bewusst ist.
Lassen wir das mal einfach offen. Wir sind leider, muss ich sagen, am Ende der Zeit. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für eine zu kurze Runde, muss ich heute bei Ihnen dreien sagen. Dankeschön, Damita Bressel. Dankeschön, Reinhard Mitterlehner. Vielen herzlichen Dank, Christian Kern. Auch herzlichen Dank an Sie. Zwei Dinge habe ich noch zu sagen. Wir von Puls 24 freuen uns das sehr über den April. Das war nämlich der stärkste Sendermonat für Puls 24 seit Bestehen. Und damit sind wir Österreichs News-Sender Nummer 1. Danke an Ihnen. An Ihnen ist das Deutsch, nein, gell? Danke an Sie. Ja, richtig. Gut, dass Sie da sind. Danke an Sie fürs Zuschauen. Und dann noch die Info für Montag. Da sind wir mit Wild umstritten natürlich wieder für Sie da. Da kommt dann zu uns Falter-Chefredakteur Florian Klenk, Manager Ralf Wolfgang Lothar und Ex-SPÖ-Politikerin Christa Kanzel. Bis Montag, 21 Uhr.